Ist ein bisschen schwierig, ich weiß, es ist nicht so einfach, mich zu übersetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute wollen wir ja etwas über Gemeinschaft hören. Und letzte Woche ist eines meiner Schafe am Morgen so alleine auf der Weide gestanden. Und ich dachte, ja, das kriegt vielleicht ein Baby. Eigentlich sollte es nicht, aber es könnte, es war ganz so aufgebläht. Und am anderen Morgen war es leider tot. Und ein Rabe hat schon ein bisschen am Auge gegessen, das sah nicht sehr appetitlich aus. Und am nächsten Tag war wieder ein Schaf alleine. Und da wusste ich logischerweise, immer wenn sich ein Schaf separiert, wenn es alleine steht, ist etwas nicht gut. Dann habe ich es reingenommen, die haben irgendeine Pflanze gegessen, eine giftige, habe ihm jetzt Heu gegeben, es liegt jetzt seit 5 Tagen im Stall, langsam, jetzt kann es sich wieder bewegen, jetzt steht es langsam, so ein bisschen, möchte es bald wieder aufstehen. Aber Schafe sind Herdentiere. Und ich habe eine theologische Ausbildung gemacht, das war super. Aber noch viel mehr habe ich über Gott mit meinen Schafen gelehrt. Bei den Schafen sehe ich, Schafe sind gemacht, um in einer Herde zu sein. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir sind nicht gemacht, um alleine zu sein. Und ich glaube, eines der großen Probleme der heutigen Zeit ist Einsamkeit. Wir haben alles, wir haben Besitz und wir haben die sozialen Medien und wir haben Geld und Reichtum, aber was wir nicht mehr haben, ist Gemeinschaft. Die Dorfstrukturen sind weggefallen. Der Mensch hat tausende von Jahren in Tribes, in Stämmen, in Dorfkulturen, in Familienverbänden gewohnt. Und seit etwa 100, 200 Jahren ist das wie weg. Hier in der Schweiz jetzt, sage ich mal. Es ist dieses Städtische, dieses Urbane, dieses irgendwo, ich lebe für mich und bin nicht mehr Teil von etwas Größerem. Und ganz viele Probleme, die wir haben mit dem zu tun. Wir sind Teil einer etwas Größerem. Und weißt du, was lustig ist? Die Kirche oder die Gemeinde, Gemeinschaft ist eigentlich der große Schlüssel für viele Probleme, die wir heute haben. Weißt du, nur weil du hier heute drin sitzt, heißt noch lange nicht, dass du Gemeinschaft hast. Wenn du mit deinem Auto in eine Autogarage fährst, bist du auch kein Auto. Nur weil du da mal reinkommst und nur weil du am Sonntag reinsurfst hier, heißt das noch lange nicht, dass du Gemeinschaft hast. Ich erinnere mich, meine Mutter hat mir mal erzählt, irgendwo, die sind auch in einer Kirche und hat sie mir erzählt, schon einige Zeit her, ja, weißt du, jetzt hat diese Familie, die haben da sich scheiden lassen. Das hat niemand gewusst. Wir sind alle völlig aus den Wolken gefallen. Und da habe ich mir überlegt, ja, aber, weißt du, wenn du Gemeinschaft hast, dann sollte man doch wissen, wie es dem Gegenüber geht. Logischerweise weißt du nicht alles von jedem hier drin. Aber irgendwo solltest du mit Leuten in echter Gemeinschaft unterwegs sein. Weil das ist nämlich Kirche. Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, wenn man das Wort im Griechischen oder im Hebräischen auseinander nimmt. Es ist die Gemeinschaft. Was heißt Gemeinschaft? Gemeinschaft heißt, miteinander etwas zu teilen. Gemeinschaft heißt, miteinander gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Es gibt hier einen Bibelvers, der mich extrem angesprochen hat. Nämlich, er steht in 2. Timotheus 2,2. Ich habe ihn hier mitgenommen und um das geht es heute ein bisschen. Nämlich, was du in Gegenwart von Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, damit sie es wieder weitergeben können. 2. Timotheus 2,2. Das ist eigentlich der große Auftrag, den wir Christen haben, um den Menschen das Evangelium weiterzugeben. Jetzt habe ich da ein Durcheinander mit meinen Zetteln. Da. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. 2. Timotheus 2,2. Das ist der Auftrag von Gemeinschaft, das ist der Auftrag, den die Kirche eigentlich hat. Weißt du, und Gemeinschaft verändert Leben. Ich wohne mit einem Mann zusammen, der heißt Roman. Der ist von 3 Jahren zu uns gekommen, schwerster Alkoholiker, hat auf der Straße gelebt, hat nur noch Blut ist hinten rausgekommen. Die Ärzte haben gesagt, wenn du noch einen Monat lebst, ist das schon sehr gut. Ein Freund von mir hat ihn aufgenommen in Mannheim, hat ihn in die Badewanne gesteckt, hat ihn getauft im Wasser, hat ihn in den Zug gesteckt. Ich sage, gehst du zum Stefan? Ich hatte das Auto voll mit den Kindern, habe ihn in den Kofferraum gepackt. Das erzählt er mir heute noch. Ich wurde da im Kofferraum, wurde ich da raufgefahren. Er hat mitgelebt, wurde frei vom Alkohol. Wir haben manchmal gekämpft. Es war nicht einfach ein Sieg und alles war gut. Es gab viele Herausforderungen. Es gab Rückschritte und wieder Fortschritte. Manchmal musste ich sagen, so, komm Bruder, jetzt gehen wir zusammen. Wurde er Praktikant bei uns, hat mitgelebt, dann hat er Arbeit gefunden. Jetzt hat er den Führerschein wieder gelöst. Und nach 3 Jahren können wir sagen, dieser Mann ist frei, hat ein neues Fundament. Kein Alkohol mehr, Arbeit gefunden. Eine unmögliche Geschichte wurde möglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Und der kleine Teil, den wir beigetragen haben, wir sind seine Familie geworden. Wir haben unser Haus geöffnet und Gott konnte darin wirken. Weißt du, und Gemeinschaft heißt, man muss nicht perfekt sein. Viele Leute denken, wenn die Gemeinschaft leben, dann muss ich mich irgendwie verhalten, weißt du, so fromm reden und alles muss perfekt sein. Das meiste, was die Leute mir sagen nach ein paar Tagen, ist, Stefan, du bist nicht fromm, aber du bist authentisch. Und das ist das schönste Kompliment. Weißt du, die Leute wollen keine Superchristen, sondern die Leute wollen echte Freunde, wollen einfach Menschen mit Ecken und Kanten. Und manchmal spielen wir so heile, fromme Welt, oder? Kommen wir am Sonntag rein und alles ist gut und wunderbar. Und dann, was, jetzt ist die Ehe auseinandergegangen? Hätte ich nie gedacht. Ja, come on, also Entschuldigung. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß von meinem Fußballkollegen manchmal mehr als Leute von der Kirche. Und dann stimmt etwas nichts. Kommen wir zum Theologischen. Warum brauchen wir überhaupt Gemeinschaft? Da kann man ja sagen, ja gut, das ist der Stefan, der sagt das. Das sehe ich ganz anders, ich sehe das mehr so. Ich komme am Sonntag da rein und das reicht mir, dieses religiöse System, das ist genug. Schauen wir mal die Bibel an. Gott macht die Welt. Genesis 1,1, es war finster, aber der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da war Gott und der Geist. Im Johannes lesen wir Logos, also Logos, das Wort war bei Gott. Also Jesus steht für Logos. Also Jesus war bei Gott, vor die Welt gemacht wurde. Also mit anderen Worten, vor Gott die Welt gemacht hat, hat die Trinität schon bestanden. Da war Gott, da war der Heilige Geist auf dem Wasser und da war das Logos Jesus. Gott hat Beziehung. Die Trinität steht für Beziehung. Gott hatte Beziehung mit sich selber, mit der Trinität. Dann hat er die Welt gemacht. Was hat er gemacht? Mit Adam und Eva zusammengelebt. Hat sie besucht. Und dann kennt ihr den Sündenfall, da haben die da den Apfel gegessen und plötzlich war alles anders. Adam hat gemerkt, er ist nackt und Eva hat das auch gemerkt und Gott hat das auch gemerkt. Und diese Beziehung ging auseinander. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Dann später hat Gott bei seinem Volk im Zelt gewohnt oder ist mit dem Volk Israel mitgegangen. Dann haben sie gesagt, wir bauen dir jetzt ein Haus. Gott hat gesagt, nein, ich will kein Haus, campieren ist gut, reicht mir eigentlich. Ich will kein Haus, weil er wusste ja, was passieren würde. Da bauen sie dieses Haus und dann fangen sie mit diesen 612 Regeln, welche die orthodoxen Juden heute noch leben, an. All das ist eigentlich durch dieses Haus dann entstanden. Aber Gott war ja barmherzig und hat trotzdem mit seinem Volk Gemeinschaft gehabt in diesem Tempel. Dann hat aber Gott gemerkt, die packen es nicht. Jetzt mache ich das Schönste, was ich machen kann. Ich gebe meinen Sohn, also ich gebe mich selber zu ihnen, um ihnen zu erklären, was ich meine, auch wieder Beziehung. Jesus kam auf die Welt, was hat er gemacht? Hat Beziehung gelebt mit 12 Freunden, also 3 ganz enge, 12 sehr, sehr gute Freunde, 72 weitere Freunde, die sind mit ihm mitgezogen. Am Schluss starb er und war wieder fast allein. Es waren ein paar wenige Jünger. Jesus hat nicht eine Riesenkirche gegründet. Jesus hatte Gemeinschaft. Und lustig ist oftmals, ich weiß nicht, wenn du das Bild von Jesus siehst, dann sieht man ja so einen weißen Mann meistens mit langen blonden Haaren und sauberen Schuhen. Aber wenn du den richtigen Jesus sehen würdest, dann war das sehr wahrscheinlich ein Mann so mit orientalischem Aussehen. Sehr wahrscheinlich war er schmutzig, weil er war sehr oft draußen. Jeder, der schon mal in der Wüste war, jeder, der draußen arbeitet, weiß, wie sich das anfühlt, wenn es trocken ist und ein bisschen windet, ist man schmutzig. Darum haben sie sich auch immer die Füße gewaschen. Jesus war draußen mit seinen Jüngern, hat draußen geschlafen, war in der Natur, hat mit ihnen, sie haben gestritten, hat ihnen gesagt, nein, jetzt hört auf, es kommt nicht darauf, wer der Größte ist. All diese Dinge, Gemeinschaft. Dann ist Jesus gestorben. Könnt ihr alles nachlesen in diesem Buch, nennt sich die Bibel. Habt ihr sie alle schon gelesen? Aber manchmal lesen wir das eben so mit den frommen Augen. Aber wir müssen es einfach mal lesen, so mit dem Herz. Und dann kommt die Apostelgeschichte. Jesus ist weg, der Heilige Geist kommt, eben das Wesen Gottes kommt noch einmal herunter. Und die ersten Christen haben zusammen gelebt, sie haben zusammen gegessen, sie haben es wie beim Einstieg gehört, sie haben Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, sich um die Armen gekümmert und im Gebet, im Fastenbrechen, im Abendmahl Gemeinschaft gelebt. Sie haben zusammen gelebt. Darum haben wir ja auch im Brief, wo dann steht, wisst ihr, das Abendmahl, das geht nicht darum, dass ihr da esst. Sondern es geht darum, das ist eine etwas Heiliges, etwas Kostbares. Und wir, die meisten von uns, wir haben es wieder pervertiert. Für uns ist es wieder so, also für mich sehr oft, ist so ein bisschen muss man still sein und ruhig sein und nach vorne kommen. Wir haben es bei uns wieder zurück in die Apostelgeschichte gemacht. Wir nehmen das Abendmahl beim Essen. Bevor wir essen, dann nehmen wir ein Brot und dann reißt jeder ein Stück raus und dann geben wir es rum und die Kinder machen mit. Der Len könnte es auch sagen, gell Len? Was soll man sagen? Der Lieb Christi broche für dich, genau. Und dann nehmen wir das Abendmahl und dann essen wir. Gemeinschaft. Manchmal ist es herrlich unfroh, manchmal ist es wirklich heilig, manchmal ist es schön, manchmal gibt es Streit um den Traubensaft. Die Kinder sagen, ich will Traubensaft. Aber irgendwie, es ist die Gemeinschaft. Stimmt mir? Genau, ich sage nichts mehr zum Abendmahl, sonst kriege ich dann Mails. Das lasse ich jetzt. Gut, Jesus, also die erste Gemeinde hat zusammen gelebt. Die haben die Kinder aus der Gosse geholt. Die Römer haben die Kinder weggeworfen. So ist das erste Sozialwerk eigentlich entstanden. Sie haben sich um die Armen gekümmert. Sie haben sich um die Flüchtlinge gekümmert. Und dann kam dieser Mann Konstantin. Konstantin war ein römischer Kaiser im Jahr etwa 300. Und das ist ganz wichtig. Der hat nämlich so eine Erscheinung gehabt. Er hat dieses Zeichen gesehen, das Pax Rex, König der Könige oder Friedenskönige, hat das den Römern auf das Schild gemalt. Sie sind so in den Krieg gegangen, haben gewonnen und so wurde die große christliche Kirche aufgerichtet. Von einem Tag auf den anderen war eine kleine, dynamische Bewegung, die verfolgt wurde, die am Rand stand, wurde zur Weltreligion. Der Konstantin hat nämlich erklärt, so, ab sofort sind alle Römer eigentlich Christen oder einfach, es wurde zur Staatsreligion. Und das haben wir jetzt fast 2000 Jahre mitgemacht. Und jetzt, nach 2000 Jahren, kollabiert dieses System. Wir sind am Ende der konstantinischen Zeit, sagt man in der Kirchengeschichte. Und da gibt es Leute, die sagen, oh, das ist so schade. Unsere Werte gehen kaputt. Oh nein, die sind schon kaputt, liebe Freunde. Also zumindest da, wo ich lebe. Ich weiß nicht, wo ihr lebt. Ich lebe sehr abgelegen, in einer sehr heilen Welt. Also mit anderen Worten, die religiösen Strukturen kommen zu einem Ende und wir kommen zurück, wie ich es nenne, zur Apostelgeschichte. Du wirst nicht mehr als Christ geboren, einfach weil dein Papa und dein Großvater schon Christ waren, sondern du entscheidest dich für etwas. Und das ist gut. Ich war als junger Gläubiger, war ich so dankbar für diesen Konstantin. Ich habe mal eine Predigt gemacht in der FWG, ich war mal in der FWG angestellt. Und da ist eine Frau gekommen und sagt, Stefan, mit diesem Konstantin, ja... Sei ein bisschen vorsichtig. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ja, das war sehr wahrscheinlich einer der ganz, ganz fatalen Dinge in der Kirchengeschichte. Weil man kann Spiritualität nicht jemandem überstülpen. Ich war in Beirut, ich habe Freunde in Beirut. Und da sind wir da durch die Stadt gefahren und dann hat er gesagt, weißt du, hier haben die Schiiten und die Sunniten gegen die Christen gekämpft. Und am nächsten Ecken haben die Schiiten mit den Christen gegen die Sunniten. Und jeder hat mit jedem gegen jeden gekämpft. Das ist Religion. Und habe nicht die Illusion, dass die christliche Religion besser ist. Das ist eine Illusion. Religion zerstört. Sehen wir jetzt. Ich meine, ich habe viele Freunde in der Ukraine, ich hatte Angestellte, darum kümmere ich mich auch um diese Menschen. Ich war mit ihnen sogar in Moskau. Ich habe dem Wowa, dem Putin, das Evangelium bringen wollen. War auf dem Roten Platz, sie haben mich aber nicht reingelassen. Genau. Das ist Religion, wenn jemand sagt, Krieg ist gut. Krieg ist nie gut, nie. Du kannst niemals Krieg mit dem Glauben erklären, nie. Du kannst vielleicht zur Entscheidung kommen, ich beschütze meine Familie oder ich diene in der Armee. Das ist alles ein anderes Thema, wir haben heute keine Zeit. Aber in sich, dass Religion Krieg rechtfertigt, das kann nie sein. Das ist immer falsch. Das Evangelium in sich ist immer die Nächstenliebe, ist die Wange hinhalten, ist sich demütigen. Das macht Religion. Religion zerstört. Religion schafft Machtstrukturen. Religion geht es darum, Leute in Dinge hineinzupressen. Und Jesus hat eigentlich das Gegenteil gemacht. Ich bin gekommen, um Freiheit zu bringen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So zieht nun nicht wieder die Ketten der Gefangenschaft an, wie die Bibel sagt. Ja, das ist eine Gefahr, die uns alle betrifft. Am Anfang, Jesus, danke, ich bin frei. Ich bin ja gerade in einer Kirchengründung und im Moment sind wir gerade an diesem Punkt, oder? Wir sind frei und jeder kann kommen und komm, wir feiern Jesus und alles ist super. Und plötzlich, ja, aber wie machen wir jetzt das mit dem Sprachengebet und wie machen wir jetzt das mit der Frau und dann plötzlich, ich sage nicht, dass man darf sich diesen Fragen stellen, das ist wichtig, aber wenn es dann eben eine Kette wird, wenn es das ist, was uns auszeichnet, dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt nämlich die Beziehung nicht. Die Kirche ist ein Gebäude, Jesus will Beziehung. Und ich glaube, wenn wir das leben, werden wir sehen, wie Menschen verändert werden. Wenn du dich in deine Freunde investierst, wirst du automatisch sehen, wie Gott ihr Leben transformiert. Ich habe mich entschieden, mich in 3 Menschen zu investieren. Das ist nicht viel. 3 Freunde, mit denen bin ich unterwegs. Das ist meine kleine Kirche. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann treffe ich mich mit anderen Gläubigen. Das ist so der Hauskreis, würdet ihr sagen. Da teilen wir Leben, da will ich wissen, wie geht's dir? Wie steht's in deiner Ehe? Wie geht's in deinem Beruf? Und dann beten wir. Und manchmal haben wir unterschiedliche Ansichten. Ja, dann lassen wir das stehen und lieben einander trotzdem, aber wir reden drüber. Und dann irgendwann kommt die Kirche, das ist das, was wir jetzt haben. Der Sonntag, das ist gut, das ist wichtig, das ist die Lehre, das Hören, etwas verstehen. Aber das Wichtigste ist die Beziehung zu diesen Leuten, mit denen du unterwegs bist. Wo sind deine 3 Freunde? Du kannst heute rauslaufen und sagen, okay, das war nichts für mich. Aber nimm wenigstens das mit. Wo hast du 3 Leute in deinem Leben, mit denen du unterwegs bist? Wo hast du diese 3 Leute? Oftmals wollen wir das Spektakel, oft wollen wir die großen Geschichten. Wir zählen die Leute, die hier sind. Wir wollen große Projekte. Und das, die Kraft in Gottes Reich ist eben genau andersherum. Das ist im Kleinen. Es ist nicht, wenn ich stundenlang mit jemandem spaziere, das ist nicht populär. Und das ist auch nicht etwas, was groß scheint, aber es ist eben das, was Leben verändert. Es ist das, was am Schluss den Unterschied macht. Ich habe 3 Leute angerufen, gesagt, hallo, ich möchte gerne mit dir freundschaftlich, jüngerschaftlich, wie die Bibel sagt, unterwegs sein. Der Hans, ein Manager, mit ihm war ich unterwegs, dann der Badu, der habe ich dann getauft, der war noch nicht getauft im Wasser, der wurde einfach nass als Kind. Haben wir gesagt, gut, also als Erwachsener wäre gut, wenn du dich taufen lassen würdest. Dann haben wir das zusammen durchgeschaut in der Bibel, was sagt die Bibel über Taufen, dann haben wir ihn getauft. Und dann hat der Hans eines Tages gesagt, gut, ich bin soweit, Stefan, ich möchte weiter. Ich denke, ich möchte jetzt selber mit anderen Männern unterwegs sein. Und das ist noch eine lustige Geschichte. Da waren wir in Bern und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich einen freien Platz. Und habe ich gesagt, komm, wir beten. Und dann waren wir da draußen, haben gebetet. Jesus, zeig uns, was wir noch machen sollen. Und dann haben wir den Eindruck, wir sollen an einem Platz stehen und einfach 5 Minuten still sein. Und ich bin nicht so gerne still. Ich habe es gerne ein bisschen dynamisch. Und wenn ich schon mal in die Stadt gehe, dann sollte auch was gehen. Aber auf alle Fälle sind wir da hingestanden. Und dann ging etwa 2 Minuten, da kam ein Mann auf mich zu und sagte, hallo Stefan, hallo du. Er sagte, ja, ich bin der Juan, hallo Juan. Hat er gesagt, ja, weißt du, ich habe dich vorher gesehen und ich habe Not, ich habe Sorgen, kannst du mir helfen? Habe ich ihm gesagt, schau mal Juan, du bist die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Wir können zusammen Freunde werden. Bin ich Kaffee trinken gegangen, hat er mit uns mitgelebt. Er war schwer suizidal, wollte nicht mehr leben, wollte sich umbringen. Gott hat ihm geholfen, hat ihm Schritt für Schritt, konnte er das ablösen. Ist dann nach Südamerika gegangen, ist immer noch irgendwo. Sein Leben ist nicht einfach alles perfekt. Aber diese Jüngerschaft hat irgendwie ihm geholfen, wieder Schritte ins Leben zu tun. Weißt du, und wenn wir über Beziehung reden mit Gott, dann müssen wir uns noch schnell anschauen. Ich will jetzt auch nicht so lange machen. Ich muss uns nochmal kommen, um das alles anzuschauen. Schlussendlich, am Anfang ist der Mensch verloren, getrennt von Gott. Das ist die Grundvoraussetzung, die Bibel sagt. Sünde, Zielverfehlung. Wir haben alle gedacht, wir sind so gut. Unsere Welt, es wird nie mehr Krieg geben. Wir haben alles überwunden. Wir diskutieren über Gendersternchen. Kannst du die Texte nicht mehr lesen wegen diesen ständigen Sternchen, die dir da im Weg stehen. Und dann kommt dieser Krieg. Ich glaube, kein Mensch würde in Europa mehr sagen, der Mensch ist einfach nur gut. Vor einem halben Jahr hatte ich ganz viel dieser Diskussion. Die Bibel nennt das Fachwort Sünde. Der Mensch ist getrennt von Gott. Der Mensch kümmert sich um sich. Und irgendwo kommt dann eine Begegnung Gottes. Irgendwo begegnet Gott den Menschen. Und in dieser Zeit leben wir, das möchte ich euch noch lesen, Joel 3. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, allen Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Gott begegnet uns. Gott sucht Menschen und begegnet ihnen. Und hier lesen wir, das betrifft uns alle. Das betrifft jeden von euch. Das allgemeine Priestertum. Also jeder von euch kann etwas dazu beitragen. Und dann sind wir zuerst einmal spirituelle Kinder. Du stellst diese Fragen. Ja, warum Jesus? Warum ist Jesus der einzige Weg? Aber warum stirbt er am Kreuz? All diese Basisfragen. Und wenn du die nicht geklärt hast, und das ist jetzt ganz hart, was ich euch sage, musst du dich nicht erstaunen, wenn dein Glauben irgendwann auf Grund läuft. Sehr oft bewegen wir uns in theologischen Sphären, die nichts mit unserem Leben zu tun haben. Wir können erklären, was der siebenarmige Leuchter mit dem zweiten Thessaloniker zu tun hat. Das ist schön und gut. Aber wenn du die Basis nicht geklärt hast, warum bin ich Kind Gottes, warum bin ich verloren, wer ist dieser Jesus, war Jesus nicht einfach, macht das überhaupt Sinn, warum bauen die einen Turm in Babel und plötzlich ist die Sprache entführt, hast du dir diese Fragen gestellt? Wenn du die nicht gestellt hast, wird dein Glaube nicht tief sein. Das Fundament ist auf Sand gebaut. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Freikirchen. Dass wir Häuser bauen, spirituell gesprochen, aber das Fundament ist nicht gesetzt. Das gehört zur Jüngerschaft, das ist der erste Schritt, das Kindsein im Glauben. Die dummen Fragen stellen. Gott liebt diese dummen Fragen, glaub's mir. Und diese einfachen, dummen Fragen verankern dein Lebenshaus im Fels. Und wenn dann der Sturm kommt, dann weißt du, warum du glaubst. Nur weil du christlich aufgewachsen bist, heißt noch lange nicht, dass dein Haus ein Fundament hat. Dann wirst du irgendwann spirituell erwachsen. Du bist dann so hier in der Kirche und das ist mein Zuhause und hier fühle ich mich wohl und da hören die meisten auf. Das reicht. Ich mache ein bisschen mit, mache noch einen Dienst. Aber Gott möchte wer? Wie wir in Joel gelesen haben, er möchte, dass ihr zu Vätern und Müttern im Glauben werdet. Das ist nicht der Auftrag von eurem Prediger. Das ist euer Auftrag. Vater und Mutter sein. Und ich glaube, hier kommt die Erweckung zum Zug. Ich glaube, darum geht es in der Apostelgeschichte. Darum geht es, wenn wir sehen wollen, wie Gott in dein Leben kommt und Leben verändert. Dass du Vater oder Mutter bist, dass du andere Menschen nimmst, mit ihnen ein Stück Weg gehst, ihnen erklärst, wer Gott ist, ihnen Liebe gibst, ihnen Freundschaft gibst. Der spirituelle Erwachsene sitzt auf diesem Sitz und geht wieder raus, ist dankbar, dass er etwas bekommen hat für die Nahrung und nächste Woche kommt er wieder. Es ist wie beim McDonald's, du fährst jede Woche vorbei. Und der spirituelle Vater oder die spirituelle Mutter nimmt das und bringt es zu seinem Kind, nimmt es mit und wendet es an. Wo sind deine Kinder im Glauben? Wo tust du Gutes? Wo dienst du den Armen? Wo investierst du dich in deine Freunde? Wo bist du am Morgen eine halbe Stunde früher im Geschäft, um noch mit jemandem auszutauschen? Wo bleibst du eine Stunde länger, weil jemand noch reden will? Das ist Vaterschaft oder Mutterschaft. Und irgendwann später wirst du dann spiritueller Großvater. Das sind die Ältesten einer Kirche. Das muss man aber alles durchlaufen haben, glaube ich persönlich. Du musst mal Kind gewesen sein, dann wurdest du erwachsen im Glauben, dann wurdest du Vater im Glauben, hast andere gelehrt, zum Herrn geführt, getauft, all das. Und dann wirst du spiritueller Großvater, Ältester. Und dann hast du die Autorität, weil du genau weißt, wie sich das anfühlt. Gemeinschaft ist das Herz Gottes. Und es fängt, und damit schließe ich am Schluss, mit dir persönlich an. Gott selber sagt, ich bin Abba, ich bin Papa. Und alles, was ich gesagt habe, das hat einen Schlüssel, nämlich wo hast du Beziehung mit Gott? Wo ist deine Beziehung mit diesem Vater? Ich hatte eine Begegnung mit einem Mann in Zürich, ein Headhunter. Der war gerade aus Finnland eingeflogen, hat gesagt, ich habe irgendwie 7 Millionen verdient heute. Er hat so einen Firmenchef platziert von einer globalen Firma. Hat mir gesagt, weißt du, Bundesräte, das sind für mich wie Sekretäre. Die wahren Powermänner, das sind die Firmenchefs. Und die kaufe ich und verkaufe ich. Also ein Headhunter platziert Firmenchefs. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich dir von Jesus sagen? Ist schwierig. Und dann habe ich gefragt, darf ich für dich beten? Er sagte, ja, kannst du für mich beten. Habe ich für ihn gebetet. Und dann kam dieses Wort Abba, Papa. Sag ihm, Gott ist Papa. Und dachte ich, ja, das kann ich ihm nicht sagen. Der muss irgendein Gold vom Himmel fallen oder irgendwie einen Blitz einschlagen oder irgend so etwas. Der braucht ein Symbol der Macht. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, Gott möchte der Abba sein, der Papa. Und dann hat dieser Manager angefangen zu weinen wie ein kleines Kind. Hat geschlucht, sind ihm Tränen runtergelaufen und hat gesagt, weißt du, ich habe alles, ich besitze alles, was ich will. Aber ich hatte nie einen Vater. Du hättest mir alles sagen und alles geben können, aber das ist genau in mein Herz rein. Und ich glaube, darum geht es in der Jesus-Nachfolge. Weißt du, wenn du das hörst, was ich dir heute gesagt habe und jetzt rausgehst aus Leistung, dann wird es nichts bringen. Sondern es ist am Schluss die Vaterschaft, die du mit Gott hast. Am Schluss fängt die Beziehung in deinem Leben an. Und wenn das nicht klar ist und wenn du nicht erfüllt bist von dieser Vaterliebe, dann wird alles andere Leistung und Religion sein. Und das ist eigentlich das, was Gott uns sagen möchte. Ich möchte Beziehung mit dir, damit du Beziehung mit anderen haben kannst. Aber es fängt mit dir und mit mir an. Wo ist diese Vaterliebe in deinem Leben? Und wo sind deine 3 Freunde, in die du dich investierst? Amen, ich bete. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Und danke, möchtest du Gemeinschaft mit uns haben. Danke, möchtest du dein Königreich heute aufrichten. Und danke, Jesus, bist du der Gott der Beziehung. Du hast von Anfang der Zeit Beziehung mit uns gewollt. Und Jesus, vergib uns, wo wir Systeme bauen, wo wir religiöse Mauern aufrichten. Jesus, vergib uns, wo wir Dinge tun, die überhaupt nicht von dir sind, die du gar nicht willst und nicht forderst. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt einfach kommst mit deiner Heiligkeit. Du bist der gute Vater. Und ich bete für die Leute, die hier sind, die einfach diese Vaterschaft noch nicht erfahren haben, einfach nicht wissen, wie es ist, einfach angenommen zu sein. Die Beziehung ist gut. Gott, der Vater, liebt dich. Es ist gut, wie es ist. Jesus, komm, Geist Gottes, sei willkommen. Vaterschaft soll fließen. Danke, Jesus, bin ich in Beziehung mit dir. Danke, lebt dein Geist in mir. Und ich muss nichts leisten, ich muss nichts beweisen. Ich muss niemandem gefallen, Ich darf einfach sein, einfach dein Kind sein. Und das bitte ich dich, dass du das tust in diesem Moment. Geist Gottes, geh durch die Reihen und komm mit dieser Aberliebe. Einfach diese Beziehung, wo Gott dir einfach sagt, du bist gut, du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Einfach so, einfach weil du mir nachfolgen willst, einfach weil du gesagt hast, ich möchte zu dir gehören, Jesus. Ich weise alles Leistungsdenken weg, ich weise alles weg, was uns an der Leistung festmacht, alles, was wir tun. Wir brechen auch alles, was geschehen ist, was wir an schlechter Vaterschaft oder schlechter Beziehung von unseren Vorfahren erfahren haben. Wir wollen diese reine Vaterliebe, diese gute, dieses positive, dieses der gute Vater, der einfach ist. Und Geist Gottes, ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, wo wir unser Leben in andere investieren können. Jesus, zeig mir 3 Freunde, mit denen ich ein Stück Weg gehen kann. Und Jesus, hilf mir, Beziehung zu leben. Hilf mir, Beziehung zu leben mit den Menschen in meinem Umfeld. Jesus, es tut mir leid, wenn ich einfach System gelebt habe, im Beruf, aber auch hier in der Kirche, wenn ich einfach dieses Konstantinische getan habe. Jesus, ich möchte in die Beziehung zu dir kommen und aus der Beziehung zu dir mein Umfeld prägen. Und ich bete noch ganz spezifisch für die Leute, die hier sind, die wie dieses, wie sagen wir, the burden, die Kette der Religion noch in sich tragen. Jesus möchte das heute in deinem Leben wegnehmen. Du bist nicht derjenige, der die volle Wahrheit hat. Das ist stolz und arrogant. Es ist stolz und arrogant. Sondern du bist Kind Gottes. Und gewisse Dinge hast du verstanden und gewisse Dinge hast du nicht verstanden. Das spreche ich auch in mein Leben. Gewisse Dinge habe ich verstanden und gewisse Dinge habe ich nicht verstanden. Aber was ich weiß, Jesus ist hier und er nimmt mich, wie ich bin. Und ich darf sein Kind sein. Ich segne euch im Namen des Vaters, der euch gemacht hat, so wie ihr hier sitzt. Und das ist gut so. Im Namen des Sohnes, Jesus Christus, der bezahlt hat für alles. Deine Last ist weg. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, dieser leisen Stimme, die dir zuflüstert, wer du bist, Kind Gottes. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen.